SR Info. Bilanz am Mittag.
Die Migrationsabstimmung gestern im Bundestag. Die Union erreicht eine Mehrheit mit Hilfe der AfD. Morgen steht im Parlament ein heikler Gesetzentwurf auf der Tagesordnung. Und jetzt mischt sich auch Altkanzlerin Merkel ein. Wir sortieren den Stand der Debatte gleich mit unserem Berlin-Korrespondenten. Außerdem, warum sich deutsche Autobauer mit E-Autos offenbar so schwer tun. Und die Uniklinik des Saarlandes soll ausgebaut werden. Am Mikrofon für Sie heute Isabel Tentrup. Guten Tag, herzlich willkommen.
SR Info.
Von Angela Merkel ist nur noch selten etwas zu hören. Sie hatte sich vorgenommen, als Altkanzlerin nicht mehr in der Tagespolitik mitzumischen. Doch damit hat Merkel jetzt gebrochen. Auf ihrer Website kritisiert sie Friedrich Merz und die Fraktion von CDU und CSU, weil die gestern bewusst Stimmen der AfD für eine Mehrheit im Bundestag in Kauf genommen haben. Über die denkwürdige Abstimmung gestern und die Reaktion der Altkanzlerin darauf habe ich vor einer halben Stunde etwa mit unserem Berlin-Korrespondenten Markus Sambale gesprochen und ihn zunächst gefragt, wie Merkel denn ihre Kritik begründet.
Also sie gibt gar keine richtige Begründung, aber sie sagt eigentlich, dass in dieser Frage es keine taktischen Manöver geben dürfe, dass man in der Sache redlich, im Ton maßvoll, auf der Grundlage des geltenden europäischen Rechts handeln müsse. Und wenn sie dazu aufruft, dann ist es natürlich die indirekte Kritik und auch Begründung, dass sie eben Friedrich Merz und auch dieser Entscheidung gestern vorwirft, dass da diese Dinge eben nicht eingehalten worden sind. Und man muss sich wirklich vorstellen, diese Erklärung ist auf der Homepage der früheren Kanzlerin veröffentlicht. Da sieht man sie vor ihrem Schreibtisch mit Deutschland- und EU-Fahne, im Hintergrund das Porträt von Konrad Adenauer. Also das hat schon eine gewisse Wirkung, wenn sich Merkel hier so selten und dann auf diese Art zu Wort meldet.
In der CDU gibt es ja noch einige sogenannte Merkelianer. Wie sind denn die Fliehkräfte in der Partei nach dieser Abstimmung gestern?
Man kann tatsächlich noch gar nicht oder nicht von Fliehkräften sprechen. Es haben sich einige gestern bei dieser Abstimmung enthalten, indem sie gar nicht teilgenommen haben. Es waren keine offiziellen Enthaltungen, sondern die sind einfach gar nicht zur Abstimmung gegangen. Da kann man bei einigen, die zum Teil auch den Bundestag verlassen, vermuten, dass sie auch inhaltlich damit nicht übereinstimmten. Aber viele andere scheinen, so ist auch mein Eindruck, zumindest mit Bedenken im Kopf, vielleicht auch mit geballter Faust, dann doch für diesen Antrag gestimmt zu haben, um Friedrich Merz als Spitzen- und Kanzlerkandidaten nicht zu beschädigen und um diesen Kurs durchzuziehen. Ob sich das jetzt ändert, wo sich Angela Merkel zu Wort meldet, im Moment schwer zu sagen. Friedrich Merz will ja ganz klar sich abgrenzen von Merkels Migrationspolitik und gerade von 2015, was für die Union aus ihrer Interpretation ja auch entscheidend ist dafür, dass sie in letzter Zeit eben so schlecht dagestanden haben bei Wahlen. Aber vielleicht zeigt es in den nächsten Stunden, ob dann doch noch irgendjemand in der Union sich äußert. Bislang sehe ich davon nichts.
Im Bundestag wird ja diese Woche nicht nur über Anträge abgestimmt, sondern morgen auch über einen Gesetzentwurf. Auch dabei geht es um Migration. Auch da könnte die Union mit AfD-Stimmen auf eine Mehrheit kommen. Fraglich ist, ob der Bundesrat zustimmt. Die SPD-Ministerpräsidenten haben das ja alles schon kritisiert. Kann es sein, dass der Gesetzentwurf doch noch zurückgezogen wird oder was wird daraus?
Also das ist im Moment offen. Im Moment hat Friedrich Merz auch gestern Abend ja in den Interviews noch mal klar gemacht, dass er diesen Gesetzentwurf einbringen will. Da sind ja drei Kernpunkte drin, dass der Familiennachzug für eine bestimmte Gruppe von Schutzberechtigten ausgesetzt werden soll, dass man das Wort Begrenzung ins Aufenthaltsgesetz schreiben will und dass man der Bundespolizei mehr Kompetenzen geben will. Das sind gar nicht mal diese ganz extremen Forderungen, die wir auch von der Union gehört haben. Aber SPD und Grüne sagen, es habe eben keine wirklichen Gesprächsangebote gegeben, sondern man habe nur diesen Gesetzentwurf quasi vorgesetzt bekommen und werde allein aus Prinzip deshalb schon nicht zustimmen können. Die Hürden, dass das überhaupt noch zu einem Gesetz wird, sind aber sehr hoch, denn es müsste morgen nicht nur die AfD, sondern es müssten auch FDP und BSW mitstimmen, damit das eine Mehrheit wäre. Und dann ist die Zeit einfach sehr kurz bis zur Bundestagswahl, wenn der Bundesrat sich noch damit beschäftigen müsste. Also ich glaube, die Chancen, dass das Gesetz wird, sind auch sehr, sehr gering. Aber so ähnlich wie gestern, die Symbolwirkung, dass andere das als Tabubruch und als Bruch mit demokratischen Gepflogenheiten empfinden, das wird morgen natürlich noch mal verschärft sein.
Ich glaube, was man festhalten kann, ist, dass der Wahlkampf in dieser Woche deutlich heftiger geworden ist. Wie ist denn deine Einschätzung? Was bedeutet das alles für die Bundestagswahl?
Das ist definitiv ein Einschnitt, ein großer Einschnitt gewesen. Es ist so, dass sich vieles gestern nochmal polarisiert hat. Die SPD hat als Thema gefunden, dass sie Friedrich Merz jetzt vorwerfen kann, er halte sich nicht an Versprechen und Ankündigungen, weil Merz ja im Dezember gesagt hatte, so eine Art Mehrheit, die mit Hilfe der AfD zustande kommt, die wolle er verhindern. Jetzt ist gestern genau das passiert. Friedrich Merz wiederum begründet das damit, dass er sagt, seit den Anschlägen, vor allen Dingen seit dem Anschlag von Aschaffenburg, sei die Welt eine andere und deswegen müsse er solche Anträge einbringen, egal ob die AfD zustimmt. Das ist also eine weitere Zuspitzung, eine Polarisierung, auch die SPD so nutzt, dass sie sagt, man könne Merz nicht trauen, dass er nicht vielleicht doch irgendwann mit der AfD auch enger zusammenarbeite, was wiederum die Union ganz klar ausschließt mit Worten, es wird keine Zusammenarbeit geben. Also wir merken schon, das Thema Migration und diese Frage, wie hältst du es mit der AfD, das wird die restlichen 3 Wochen ganz entscheidend bestimmen.
Einschätzung und Informationen unseres Berlin-Korrespondenten Markus Sambale. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Ja, noch gut 3 Wochen bis zur Bundestagswahl. Auch im Saarland rückt der Wahlkampf in die heiße Phase. Gestern haben wir Ihnen in der SR-Infobilanz Piraten, Tierschutzpartei und Bündnis Deutschland vorgestellt. Heute sind das BSW, die Linke, die FDP und die Grünen dran. SR-Info-Reporter Marco Karp.
Das Gesicht von Sarah Wagenknecht prangt auf fast jedem Plakat. Den Wahlkampf vor Ort müssen andere machen, am Infostand des Bündnis Sarah Wagenknecht in Saarlouis. Der Kandidat Sascha Sprötke auf Listenplatz 2 der Partei im Saarland verteilt Flyer an die Passanten. Im Europawahlkampf holte das Bündnis 8% im Saarland. Daran will es anknüpfen, mit Themen wie höheren Renten.
Ein Rentensystem wie in Österreich, wo der Durchschnittsrentner tatsächlich 800 Euro mehr Durchschnittsrente im Monat hat, das wollen wir auf jeden Fall erreichen. Und natürlich auch, sagen wir, weniger Migration. Wir haben nicht genug Lehrer, Ärzte oder auch Polizisten, um für Sicherheit zu sorgen. Das ist ein Thema, das viele Menschen bewegt. Da müssen wir dringend handeln. Das ist ein Punkt von uns. Und natürlich das Thema Frieden.
Frieden und die soziale Frage. Diese Themen bewegen auch die Linke. Dazu würde die Partei mehr günstigen Wohnraum schaffen und das Steuersystem reformieren. Der Spitzensteuersatz soll auf 53% steigen. Spitzenkandidat Michael Arndt will mit insgesamt 2 saarländischen Abgeordneten in den Bundestag einziehen. Laut Partei kommen die Inhalte gut bei den Leuten an. Das zeige sich etwa an 70 Neumitgliedern im Saarland allein im Januar.
Wir haben zum Beispiel nach wie vor die Rente ab 60, wenn man 40 Jahre eingezahlt hat. Also wir gehen nicht weiter hoch im Renteneintrittsalter. Wir haben natürlich den Mindestlohn von 15 Euro. Wir haben als großes Thema den Mietendeckel über 6 Jahre. Wir haben über die Finanzierung eins meiner Lieblingsthemen, die Milliardärssteuer, was ca. 30 Milliarden Euro dem Staat bringen wird.
In unmittelbarer Nähe zur Linken ist die FDP unterwegs. Kandidat Roland König auf Listenplatz 2 der Partei im Saarland besucht mit Heidi Meiser vom Ortsverband St. Anual Einzelhändler in der Saarbrücker Innenstadt. Eine wichtige Klientel für die Partei. Im Wahlprogramm der Liberalen finden sich beispielsweise viele bürokratische Entlastungen.
Wir müssen einfach auch den Standort herausstellen, dass wir hier feste Rahmenbedingungen haben, dass wir einen vernünftigen, funktionierenden Rechtsstaat haben. Müssen dort natürlich aber auch bei der Digitalisierung deutlich besser werden. Und wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir versuchen, alle möglichen Unternehmen mit Geld anzufüttern. Weil wer für Geld kommt, der geht auch irgendwann wieder für Geld.
Am Franzenbrunnen in Saarbrücken sind die Saargrünen um ihre Spitzenkandidatin Jeanne Dillschneider unterwegs. An den Türen hört Dillschneider auch Kritik an der politischen Debattenkultur. Die sei verroht. Dagegen will sie sich persönlich einsetzen. Die Partei will einem ihrer Hauptanliegen, dem Klimaschutz, auch in diesem Wahlkampf treu bleiben.
Wir stehen zum Beispiel hinter dem Transformationsprojekt des saarländischen Stahls. Wir wollen auf grünen Stahl hier, made im Saarland, diese Transformation auch schaffen. Wir wollen eine breit aufgestellte Wirtschaft, Handwerk, Start-ups, aber auch Innovation, insbesondere nachhaltige Technologien hier im Saarland fördern.
Bei der vergangenen Bundestagswahl waren die Grünen ohne eigene Landesliste im Saarland angetreten, nach einem Machtkampf um die Spitzenkandidatur. Noch knapp 4 Wochen haben die Parteien Zeit, die Wähler von ihren jeweiligen Programmen zu überzeugen.
Soweit Marco Karp. Die Uniklinik Homburg steht vor einer Art Neuordnung. Auf dem Campus soll eine große Zentralklinik entstehen. In dieser Zentralklinik sollen mehrere Kliniken unter einem Dach unterkommen, außerdem Lehre und Forschung. Die Klinikleitung und der Dekan der Medizinischen Fakultät haben darüber gestern Abend informiert beim UKS-Neujahrsempfang. SR-Info-Reporterin Stefanie Balle.
Die Chefin freut sich.
Wir sind unglaublich froh über diese Entscheidung. Das ist wirklich ein entscheidender Baustein für die Zukunft des UKS,
sagt die Vorstandsvorsitzende und ärztliche Direktorin der Uniklinik Jennifer Dietler. Auf einer Baufläche ganz oben auf dem Hügel, wo früher die Rettungshubschrauber gelandet sind, soll der Klinikbau mit am Ende rund 650 Betten mit Hörsälen und Forschungseinrichtungen entstehen. Allein der erste Bauabschnitt wird 8 bis 10 Jahre Bauzeit und über 700 Millionen Euro kosten. Das weckt Begehrlichkeiten bei den Klinikchefs anderer Krankenhäuser. Bernd Mege, Geschäftsführer der SHG-Kliniken Merzig-Völklingen und Saarbrücken-Sonnenberg, gibt unumwunden zu.
Da kann man natürlich jetzt mal aus meiner Rolle als Geschäftsführer eines Klinikkonzerns schon neidisch hinblicken.
Zur Rechnung gehört aber auch, dass kostspielige Neubauten einzelner Kliniken zugunsten der Zentralklinik eingestampft werden. Die Chirurgie sollte eigentlich einen Neubau bekommen, genau wie die Neurologie mit allen dazugehörigen Abteilungen. Der anvisierte Standort auf dem sogenannten Nervenberg ist jetzt für die Zentralklinik vorgesehen. Geplant sind 3 Bauabschnitte. Zunächst
die Bereiche der Chirurgie und inneren Medizin zusammenzufassen, also alle Hochkostenbereiche mit Intensivmedizin, den Heike-Einheiten und den OPs. Dann muss das Zentralklinikum sukzessive über die nächsten kommende Jahrzehnte erweitert werden.
Die Notfallambulanzen sollen in einer zentralen Ambulanz zusammengefasst werden. Das bringt Synergieeffekte beim Personal und nutzt den Patienten, sagt Jennifer Dietler.
Im Moment, wenn Sie bei uns Patient sind in der Neurochirurgie und bestimmte Untersuchungen brauchen, zum Beispiel in der Kardiologie, dann müssen Sie eventuell transportiert werden. Also die Patienten werden weniger Transporte haben. Sie sind an einem Ort, der die modernste Ausstattung hat, moderne OP-Bereiche, kurze Wege, Intensivmedizin abgebildet, alle Funktions- und Diagnostikbereiche an einem Ort zusammengefasst. Das sind alles Vorteile, die sich direkt für die Patienten auszahlen werden.
Dass das Gebäude auch für Medizinstudenten und für die Forschung gebaut wird, freut den Dekan der Medizinischen Fakultät an der Uni, Matthias Hannig.
Wir werden sicherlich unsere Attraktivität steigern, wenn wir einen sehr modernen Neubau haben, der mit den modernsten Technologien, Methoden, diagnostischen, therapeutischen Verfahren ausgestattet ist, die dann Einzug in die Lehre finden und die Studierenden auch die neuesten Methoden direkt sehen und nicht nur aus Lehrbüchern, klassisch oder digital, ersehen können.
Der große Wurf, eine große Zentralklinik im Saarland, ist mit dem Go aus dem zuständigen Ministerium jetzt auf den Weg gebracht. In Zeiten des Umbruchs der Krankenhauslandschaft ein gutes Zeichen, sagt der Aufsichtsratschef der Uniklinik David Lindemann.
Weil sich das UKS in seiner Leuchtturmfunktion verstetigt, der Versorgungsauftrag bleibt unverändert, sodass es einfach darum geht, in Zukunft angesichts knapper werdender Ressourcen diese Ressourcen viel effizienter einzusetzen.
Der Beitrag von Stefanie Balle. Nachrichten des Tages gibt es heute mit Peter Weizmann.
Die Terrororganisationen Hamas und Islamischer Dschihad haben weitere 8 Geiseln freigelassen, die seit 15 Monaten im Gazastreifen gefangen gehalten wurden. Dabei handelt es sich um eine Soldatin, eine junge Zivilistin und einen 80-Jährigen, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Außerdem kommen 5 Erntehelfer aus Thailand frei. Im Gegenzug sollen 110 Palästinenser aus israelischen Gefängnissen entlassen werden. Der Facebook-Konzern Meta bezahlt offenbar 25 Millionen Dollar an US-Präsident Trump. Laut Wall Street Journal will Meta damit eine Klage des US-Präsidenten aus der Welt schaffen. Nach dem Sturm auf das Kapitol im Januar 2021 hatte der Konzern Trumps Accounts auf Facebook und Instagram gesperrt. Dagegen war Trump gerichtlich vorgegangen. Die Bliesgau-Molkerei in Ommersheim schließt zum Monatsende. Das teilte die Geschäftsführung auf SR-Anfrage mit. Grund sind demnach Steuerforderungen in Höhe von 80.000 Euro, die das Unternehmen nicht bezahlen kann. Investoren oder Käufer hätten sich nicht gefunden. Die 10 Beschäftigten hätten bereits ihre Kündigungen erhalten. Die Bliesgau-Molkerei ist die letzte Biomolkerei im Saarland.
SR Info.
wie es der deutschen Autoindustrie geht. Für Saarland ist das wichtig. Es hängen viele saarländische Arbeitsplätze davon ab. Die Branche steht ja schon länger unter Druck. Sinkende Verkäufe, strenge Klimaauflagen und dann noch der starke Wettbewerb auf dem Weltmarkt. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will der Autoindustrie in Europa eine Zukunft geben. Heute startet sie dazu einen Dialog mit Industrie, Gewerkschaften und Umweltverbänden. Aus Brüssel, Jakob Mayer.
Die Konzernvertreter sind mit klaren Forderungen nach Brüssel gekommen. Der Vorstandschef von Europas größtem Autohersteller VW, Oliver Blume, sitzt mit am Tisch. Sein Unternehmen sieht im strategischen Dialog nach Angaben eines Sprechers eine große Chance, um konkrete Entscheidungen für die Zukunft der Branche zu treffen. Dabei dürfe es aber nicht bei unverbindlichen Lippenbekenntnissen bleiben. Die Politik müsse die Rahmenbedingungen grundlegend neu ausrichten. Konkret erwartet VW Beschlüsse, um die Elektromobilität voranzubringen und die Ladeinfrastruktur auszubauen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen leitet die Runde. Nach ihren Worten befindet sich die Autoindustrie in einer entscheidenden Phase. Man sei sich der Herausforderungen bewusst. Das Ziel ist klar, die Modernisierung der Flotte, und wir kennen die künftigen Märkte. Jetzt diskutieren wir gemeinsam, was die Unternehmen brauchen, um dieses Ziel zu erreichen und wie wir gemeinsam vorankommen. Das ist sehr komplex und deshalb wollen wir am Ziel festhalten, das ist für uns sehr wichtig, aber wir können den Weg dorthin ebnen und die Industrie in die Lage versetzen, zu modernisieren und Entwicklungen voranzubringen. BMW-Vorstandschef Oliver Zipse will sich beim Zukunftsdialog in Brüssel für freien Handel stark machen und für ein Zeichen des guten Willens gegenüber der US-Regierung. Er verlangt, die Einfuhrzölle für Fahrzeuge aus den Vereinigten Staaten zu senken und auf beiden Seiten einen Zollsatz von 2,5% festzulegen. Auch Mercedes, Renault und andere Hersteller sind dabei. Außerdem nehmen Vertreterinnen und Vertreter aus der Zulieferindustrie, von Gewerkschaften, Verbraucher- und Umweltschutzverbänden teil. Die Branche steckt im Umbruch. Auf fast allen großen europäischen Automärkten ist der Absatz im vergangenen Jahr gesunken. Auch in China und den USA gehen die Verkäufe deutscher Hersteller zurück. Gleichzeitig steht die Branche unter Druck, Klimaschutzauflagen zu erfüllen. Die Flottengrenzwerte für den CO2-Ausstoß werden in diesem Jahr strenger. Um sie einhalten und hohe Strafen vermeiden zu können, müssen die Autobauer mehr E-Autos verkaufen. Auf dem deutschen Markt sogar 3/4 mehr als im vergangenen Jahr. Tatsächlich aber schwächelt der E-Auto-Absatz. Der Verband der deutschen Automobilindustrie, VDA, verlangt, mögliche Klimastrafen abzuwenden. Das haben auch Bundeskanzler Olaf Scholz sowie die Ministerpräsidenten Niedersachsens, Bayerns und Baden-Württembergs gefordert, wo die großen deutschen Hersteller sitzen. Kommissionschefin von der Leyen zeigt sich mit Blick auf mögliche Strafzahlungen gesprächsbereit. Das System muss fair sein, denn einige haben schon investiert und sind erfolgreich bei der Erfüllung der Ziele, aber es muss auch die nötige Flexibilität und den Pragmatismus geben, um dieses komplexe Problem zu lösen. Daher sollten wir nicht nur diesen Aspekt betrachten, sondern das ganze Paket, das auf dem Tisch liegt. Das ist das Ziel des Dialogs über die Zukunft der Automobilindustrie in Europa. Entscheidend dabei ist, wie Brüssel und die Mitgliedstaaten den Absatz von E-Autos ankurbeln können. Die Kommission könnte die verschiedenen Programme koordinieren, das Beihilferecht anpassen oder eigene Vorgaben abschwächen. Ergebnisse soll es schon in wenigen Wochen geben. Anfang März will die Kommission auf Grundlage des Dialogs einen umfassenden Aktionsplan vorlegen. Er soll den Weg in die Zukunft aufzeigen für Europas Schlüsselindustrie, die rund 13 Millionen Arbeitsplätze bietet und etwa 1 Billion Euro zum Bruttoinlandsprodukt der EU beiträgt.
In Brüssel wird übers Auto geredet. Unser Korrespondent Jakob Mayer berichtet. Europas Stolz und Sorgenkind. Die Autoindustrie steckt im Umbruch. Sinkende Verkäufe, strenge Klimaauflagen, starke Wettbewerber. Warum insbesondere die deutsche Autoindustrie die Kurve offenbar nicht so ganz bekommt. Darüber konnte ich am Vormittag mit Birgit Prima sprechen. Sie ist Chefredakteurin der Zeitschrift Auto Motor Sport. Guten Tag, Frau Prima.
Schönen guten Tag.
Weg vom Verbrenner hin zum Stromer. Deutsche E-Autos haben einige Boomjahre mit staatlicher Subvention hinter sich. Im vergangenen Jahr sind die Neuzulassungen aber eingebrochen. Aus Verbrauchersicht sind deutsche E-Autos zu teuer in der Anschaffung und die Reichweite begrenzt. Bauen deutsche Autobauer die falschen E-Autos?
Sie sind sicherlich noch nicht optimal platziert, das muss man sagen. Wir sind immer noch in einem sehr hohen Preissegment unterwegs. Elektroautos sind zu teuer in Deutschland immer noch und es wird sicherlich noch 1 bis 2 Jahre dauern, bis Produkte auf den Markt kommen, die für breitere Kundenkreise attraktiv sein können.
Okay, es gibt also Absatzschwierigkeiten im Moment und jetzt drohen den Autobauern auch noch Bußgelder, wenn sie nicht mehr E-Autos verkaufen. Da geht es um die CO2-Flottengrenzwerte. Die EU gibt dabei Autokonzernen verbindlich vor, wie hoch der durchschnittliche CO2-Ausstoß ihrer Neuwagen höchstens sein darf. Die Grenzwerte sind seit diesem Jahr strenger. Haben denn alle Hersteller die gleichen Probleme damit und laufen nun dagegen Sturm?
Nein, es haben nicht alle Automobilhersteller die gleichen Probleme damit. Marken wie BMW kommen damit zum Beispiel zurecht und das macht die Sache dann auch sehr, sehr schwierig. Wenn es ein Automobilhersteller in einer Vorbereitungszeit von rund 6 Jahren geschafft hat, seine Modellpalette entsprechend umzustellen, den dann gleichzusetzen mit Unternehmen, die das nicht hinzubekommen haben, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Gleichwohl kommen diese Strafzahlungen natürlich zur Unzeit in einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Situation. Der Verband der internationalen Kraftfahrzeughersteller hat ja gerade eben auch in einem offenen Brief an die EU-Kommission gefordert, die sofortige Aussetzung dieser Strafzahlung. Darüber wird man reden müssen und dafür wird man Lösungen finden müssen.
Mhm. Nun sind deutsche Autobauer eher das eine und ihre Probleme damit, aber wie sieht das aus mit anderen Autobauern in der EU? Haben die denn auch solche Probleme mit den CO2-Flottengrenzwerten?
Ja, natürlich. Das haben auch französische Automobilhersteller. Das ist nicht alleine ein deutsches Problem, überhaupt gar nicht. So darf man das nicht sehen. Was Deutschland eher trifft, ist, dass hier natürlich nach Streichen der Förderprämie vor stark einem Jahr der Absatz eingebrochen ist. Da stellen sich andere Länder wie zum Beispiel Norwegen ganz anders dar.
In Deutschland wird ja immer wieder gefordert, den E-Auto-Absatz wieder zu fördern, etwa auch von der saarländischen Landesregierung. Wäre das aus Ihrer Sicht sinnvoll? Und wenn ja, wie sollte das gehen?
Ich halte es für notwendig, denn Märkte wie Norwegen haben eben gezeigt, mit einer lang angelegten Förderpolitik schafft man es, die Elektromobilität voranzutreiben. Es gibt unterschiedliche Modelle. Es muss ja nicht unbedingt sein, dass wir auf Autos eine 5.000, 6.000, 7.000 Euro Prämie nochmal extra zahlen. Da gibt es ja auch Vorschläge, wie man mit steuerlichen Vergünstigungen arbeiten kann. Das ist die große Herausforderung der neuen Regierung und da muss ganz schnell gehandelt werden, weil wir können es uns nicht leisten, nach der Bundestagswahl noch mal 3 oder 4 Monate auf eine entsprechende Entscheidung zu warten, weil die Leute kaufen in diesem Zeitraum einfach keine Autos.
Vielen Dank, Frau Prima, für dieses Interview. Dankeschön.
Gerne.
Und das Interview mit der Chefredakteurin der Zeitschrift Auto Motorsport haben wir am Vormittag aufgezeichnet. Sie haben es in den SR-Info-Nachrichten gehört. Über der US-Hauptstadt Washington ist ein Passagierflugzeug mit einem US-Militärhubschrauber kollidiert. Beide stürzten in den Potomac River. An Bord der Passagiermaschine waren 64 Menschen. Der Hubschrauber hatte 3 Soldaten an Bord. Das Unglück ereignete sich in der Nähe des US-Hauptstadtflughafens. US-Medien berichten, dass mehrere Leichen aus dem Fluss geborgen wurden. Live zugeschaltet aus dem ARD-Studio in Washington ist unser Korrespondent Ralf Borchert. Herr Borchert, wie weit sind denn die Rettungs- und Bergungsarbeiten?
Nun, sie laufen immer noch weiter. Rund 300 Rettungskräfte im Einsatz. Hubschrauber kreisen über dem Potomac, dem Fluss hier, der durch Washington fließt. Das Ganze ist mitten in der Stadt sozusagen. Es sind zahlreiche, vor allem Schlauchboote mit Motor auf dem Wasser. Es sind Taucher im Wasser. Und die Hoffnung, in dem nur 2 Grad kalten Wasser, auf dem auch noch Eisschollen treiben. Es war sehr, sehr kalt hier in Washington in den letzten Tagen. Es ist windig über dem Wasser. Die Hoffnung, noch Überlebende zu bergen, schwindet immer mehr. Es ist noch dunkel, langsam zieht die Morgendämmerung herauf. Und wenn es bald möglicherweise die nächste Bilanz der Einsatzkräfte gibt, wird diese wahrscheinlich sehr, sehr traurig ausfallen.
Gibt es denn schon Erkenntnisse über die Ursache des Absturzes oder der Kollision? Bisher ist ja die Rede davon, dass untersucht wird, ob menschliches oder technisches Versagen da womöglich die Ursache waren.
denke, das Wichtigste in diesem Zusammenhang ist, es gibt keinerlei Hinweise auf einen Anschlag. Das betonen die Behörden bisher immer wieder. Also gilt menschliches Versagen oder ein technischer Defekt als die wahrscheinlichste Ursache bisher. Aber viel ist hier im Bereich der Spekulation bisher. Der Tower des innerstädtischen Flughafens von Washington DC, des Ronald Reagan Airports, betont, wir waren in Kontakt nicht nur mit den Piloten des Flugzeugs, das aus dem Bundesstaat Kansas kam, mit 60 Passagieren, 4 Crewmitgliedern an Bord, auch mit der Hubschrauberbesatzung, 3 Soldaten, die auf einem Übungsflug waren. Und es bleibt unklar, warum der Hubschrauber, obwohl gute Sicht herrschte, kollidiert ist mit dem Flugzeug im Landeanflug auf den Ronald Reagan Airport. Wie gesagt, am wahrscheinlichsten bisher menschliches Versagen, ein technischer Defekt, keine Hinweise auf einen Anschlag.
Und was ist über den Unglückshergang bekannt? Warum sind Flugzeug und Militärhubschrauber zusammengestoßen?
Das ist eben die große Frage, die bisher niemand beantworten kann. Es sind Luftfahrtexperten hier in verschiedenen US-Medien, Fernsehsendern, die spekulieren. Es wird gesagt, naja, ein Hubschrauberpilot schaut vor allem nach oben, hat zum Teil schlechte Sicht, aber eigentlich sind es ausgeklügelte technische Gerätschaften, sowohl an Bord eines Passagierflugzeugs, wie dieses American Airline Flugzeugs mit 60 Passagieren an Bord, als auch an Bord eines Militärhubschraubers vom Typ Black Hawk. Und es ist unverständlich, wie es zu diesem Unglück kommen konnte. Aber die Experten betonen auch, Landeanflug auf den Ronald Reagan Airport, eine sehr dichte Reihenfolge von Flugzeugen, die hier hintereinander landen, starten. Hubschrauber sind viele unterwegs hier im Luftraum, auch um Prominente, den Präsidenten, Vizepräsidenten, Politiker zu transportieren. Diesmal keine Prominenz an Bord. Möglicherweise war es eben menschliches Versagen der Hubschrauberbesatzung. Aufschluss vielleicht durch die Flugschreiber beider Fluggeräte des Passagierflugzeugs, des Militärhubschraubers, so sie denn bald geborgen werden können.
Sie haben uns da eben geschildert, wie die Bergungs- und Rettungsarbeiten an dem Fluss vor sich gehen. Welche Reaktionen gibt es denn nach diesem Unglück?
Auch US-Präsident Donald Trump hat sich mehrfach geäußert, die Nacht über. Hier ist, wie gesagt, früher Morgen. Passiert ist es gestern Abend um 9 Uhr Ortszeit. Und auch Trump hat in seinen Truth Social Posts auf seiner Online-Plattform Unverständnis geäußert. Er hat sinngemäß geschrieben, warum ist der Hubschrauber nicht hoch oder runtergegangen, hat abgedreht? Warum hat der Kontrollturm dem Hubschrauber nicht gesagt, was er stattdessen tun soll? Anstelle zu fragen, ob sie das Flugzeug sehen, das war die Frage des Towers. Es ist eine schlechte Situation, hat Trump getextet, die aussieht, als hätte sie verhindert werden sollen, nicht gut. Aber auch daraus spricht am Ende Ratlosigkeit. Und natürlich hat Trump auch sein Bedauern gegenüber den Angehörigen der Opfer, der wahrscheinlich zahlreichen Opfer, ausgesprochen.
Soweit Ralf Borchert, live aus Washington, mit Informationen zum Flugzeugunglück vergangene Nacht in den USA, in Washington. Das Wetter im Saarland. Im Lauf des Nachmittags und des Abends mehr Wolken. Von Mosel und Saargau her ein paar Schauer, 7 bis 11 Grad. Kommende Nacht dichte Wolken, der ein oder andere Schauer, örtlich Nebel, plus 2 bis minus 2 Grad. Und das war die SR-Info. Bilanz am Mittag mit Isabel Tentrup am Mikrofon. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
SR-Info. Auslandspresseschau.
Dass der Bundestag erstmals mit AfD-Stimmen einen Antrag von CDU und CSU verabschiedet hat, wird heute auch in vielen internationalen Zeitungen kommentiert. So schreibt La Repubblica aus Italien. Unmittelbar nach den Gedenkfeierlichkeiten zur Befreiung von Auschwitz hat die CDU-CSU von Friedrich Merz die Brandmauer gegenüber der AfD durchbrochen. Die von Konrad Adenauer gegründete Partei akzeptierte die Stimmen der Rechtsextremen von Alice Weidel, um im Bundestag einen Antrag zur Einwanderung durchzusetzen, der offen gegen die europäischen Regeln verstößt. Mit diesem Schritt bricht der wahrscheinlich künftige Bundeskanzler ein Tabu, das bislang in Deutschland galt. Dieser Tag wird traurig in die Geschichte eingehen. Auch die portugiesische Zeitung Publico spricht von einem historischen Tag. Die CDU wollte die Stimmen der AfD nicht, aber die Wahrheit ist, dass sie nicht mehr die Partei von Angela Merkel ist, die auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 sagte, wir schaffen das. Auch wenn heute nur noch ein winziger Bruchteil der Flüchtlinge von damals an den deutschen Grenzen ankommt, haben sich die Positionen der CDU in Bezug auf Migranten denen der AfD angenähert. Unabhängig davon, ob es sich um ein Problem handelt oder nicht, Einwanderung ist ein Thema, das die Parteien der Mitte angehen müssen, da die Gefahr besteht, dass die Debatte von der radikalen Rechten dominiert wird, die ihre eigene Fremdenfeindlichkeit und ihren Rassismus einbringt. Nach Ansicht der Neuen Zürcher Zeitung aus der Schweiz handelte es sich bei der Parlamentsdebatte lediglich um Wahlkampfrhetorik. Der Unionsantrag hat keine rechtlich bindende Wirkung, sondern ist lediglich eine Forderung des Bundestages an die Bundesregierung. Dennoch reden Sozialdemokraten und Grüne von einem politischen Schicksalstag für Deutschland, von einem Tabu- und Dammbruch. Die Parlamentsdebatte war allerdings weniger eine inhaltliche Auseinandersetzung über die innere Sicherheit in Deutschland als vielmehr Wahlkampf. Jeder gegen jeden in teilweise ungebremster Rhetorik. Der Konsens, dass zumindest die Parteien der Mitte fair miteinander umgehen, scheint aufgekündigt. Und der Kommentator der österreichischen Zeitung Die Presse ist der Ansicht, CDU-Chef Merz gehe mit seinem Konzept ein Risiko ein. SPD und Grüne werfen dem Unionskanzlerkandidaten vor, sowohl deutsches als auch europäisches Recht zu ignorieren. Das macht den Weg zum Verhandlungstisch nach der Wahl für alle drei Parteien schwieriger. Merz schließt aus, mit der AfD zu regieren. Und für eine Mehrheit mit der FDP dürfte es kaum reichen. Und wenn der CDU-Chef es macht wie die Österreicher und die Brandmauer nach rechts außen doch einreißt, hätte Europa seine politische Mitte verloren. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drews.